Sonntag ex Audi. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Beten. Frage nur, versteht mich eigentlich Gott? Versteht mich Gott? Da war das im Himmel. Ein Pfarrer ist gestorben, kommt in den Himmel. Und ein Busfahrer ist gestorben und kommt auch in den Himmel. Und im Himmel ist so eine riesengroße Festtafel und Gott sortiert die Leute zu und er setzt den Pfarrer ganz hinten hin und den Busfahrer ganz vorne. Wo dann mein Kollege ziemlich sauer wurde auf Gott und ist dann so zwischen dem ersten Gang des Menüs mal nach vorne gegangen zu Gott. Sagt, hör mal, ich habe gepredigt wie ein Weltmeister. Ich habe mich wirklich engagiert für deine Kirche. Und ich kriege da hinten diesen Katzentisch. Und der Busfahrer, den habe ich nie in der Kirche gesehen, der sitzt ganz vorne. Er sagt dem Gott, weißt du, als du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Als der gefahren ist, da haben sie alle gebetet. Versteht mich Gott? Ich glaube, diese Gebete dieser Passagiere hat Gott verstanden. Denn da ging es um die Existenz, da ging es um die Not. Da haben sie geschrien, hilf uns, dass wir nicht abstürzen vor dieser Brücke, dass wir diese Serpentinen überleben. Hilf uns, versteht mich Gott. Wie geschieht eigentlich Verstehen? Also wirklich Verstehen. Wo fühlen Sie sich, wo fühlt ihr euch eigentlich verstanden von einem anderen Menschen? Es geschieht auf drei Wege. Das erste ist eben diese Kommunikation. Wenn dich einer fragt, wie geht es dir, dann sagt man so salopp, gut. Fragt er dich aber, wie geht es dir wirklich? Da merkst du, er hat plötzlich Interesse an dir. Und da kannst du ihm sagen, wie es dir gerade so richtig toll gut geht. Oder wo du gerade Probleme hast. Da spricht nämlich plötzlich, und das ist das zweite, Herz zu Herz. Das ist einer, der sich mitfreut an deinen Erfolgen. Das ist einer, der sich mitfreut an deinem Glück. Der sich mitleidet so an deinen Krisen und in dem, was dich umtreibt. Das heißt, eben, wo jemand mit dem Herz zum Herzen bei dir ist. Vor vielen Jahren in so einer riesengroßen Versammlung, da hatte ich so ein bisschen Sorgen gehabt und habe dann einen unserer Kirchenleiter mal beiseite genommen und gesagt, ich hätte mal ein Problem. Und der nimmt mich dann schön zur Seite in dieser riesenwuseligen Versammlung und schaut mich genau an. Und da wusste ich jetzt in dem Moment, hat er Zeit für mich und hat alles um ihn herum vergessen. Das heißt, da passierte so etwas, da will mich jetzt einer verstehen. Er nimmt sich Zeit für mich. Wie geschieht Verstehen? Ein Verstehen in ganz tiefen Schichten der Seele. Das ist dort, wo wir einen gemeinsamen Grundschmerz haben. So in der tiefen Schicht. Da ist jemand, der mich im Innersten versteht. Kennt ihr vielleicht so? Einer, der missbraucht wurde, versteht viel leichter die, die missbraucht sind und hat einen Draht dazu. Wer gedisst wurde, weiß, wie das ist. Das ist ein Grundschmerz, der verbindet. Ja, versteht mich. Ich verstehe dich. Ich kann das nachempfinden, wie es dir geht. Und bei Gott? Versteht mich eigentlich Gott? Da gibt es dieses Ereignis im Neuen Testament, wo ein Pharisäer, also ein ganz frommer Mensch, betet, so in der Mitte des Tempels. Und ganz am Rand des Tempels betet einer, der eigentlich so viel ergaunert hat. In der Bibel sind das die Zöllner, heute sind die Zöllner ehrbare Leute. Und dieser Pharisäer betet und sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Typ. Dass ich Leute ausnutze. Dass ich nicht so niederträchtig bin wie der, sondern dass ich bin, der ich bin, ein Mensch, der zu dir gehört. Und dann betet dieser Zöllner, also dieser Gauner, und sagt nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wer war mit dem Herzen wirklich bei Gott? Das war der, der sein Herz ausgeschüttet hat. Der gezeigt hat, Gott, ich sehe, was ich bin und wer ich bin. hab du Erbarmen mit mir. Und der andere war so ein oberflächlicher Angebertyp. Versteht dich Gott? Da, wo dein Herz ist, wo Herz zu Herz zu Gott geht, da versteht dich Gott. Und das muss jetzt nicht irgendwie eloquent sein, mit wohlgeformten Worten oder so eine Menge der Worte sozusagen wie dieser Pharisäer, der voller Stolz so übergeschwelgt ist, sondern es reichen einfache Worte, du und Gott, einfach so. Als Jesus einmal über das Gebet gesprochen hat, hat er gesagt, Mensch, macht nicht viele Worte. Da sagt er sogar, schließ dich ein in dein Kämmerchen, in einen kleinen Ort, wo dich keiner sieht. Und da rede einfach mit Gott. Sag ihm, was dich umtreibt. Denn Gott, so sagt Jesus, sieht das Verborgene. Er sieht, und das ist diese Kommunikation, er sieht dein Herz. Er spricht von Herz zu Herz mit dir. Im Alten Testament wird erzählt von einer Frau Hanna, die keine Kinder bekommen konnte und andere Frauen haben sie gedisst und sind über sie hergefahren, wie blöd und ach, wie schrecklich und so. Und sie wurde richtig gedemütigt und sie geht in den Tempel und weint und schüttet ihr Herz aus. Einfach das Herz ausgeschüttet. Hier bin ich, Gott, das ist meine Plage, das ist meine Not. Und Gott erhört ihr Gebet. Sie wird später schwanger und bekommt einen Sohn, den Samuel. Wenn du betest, dann bete von Herz zu Herz mit deinem himmlischen Vater. Wir haben ja in unserem Weitergehend Programm, das letzte Mal dieses Thema Gebet als Thema gehabt und hier einen großen Film geguckt, den War Room. Und da ging es auch um Menschen, die gesagt haben, ich mache mir zu Hause so eine Gebetskammer, wo ich mein Herz ausschütte bei Gott. Da ging es ganz konkret eben um eine Heilung einer Ehe. Die Frau darum ringt und betet. Und während sie betet, ist sozusagen der Mann gerade dabei, in Versuchung fremd zu gehen. Aber irgendwie hat Gott das so geregelt, dass ihm sich der Magen rumgedreht hat und er dann lieber nach Hause ging, weil es war ihm einfach schlecht geworden. Lag nicht an dieser fremden Frau, sondern es lag daran, weil Gottes Gebet diese Klage gehört hat. Versteht dich eigentlich Gott? Ja, denn er versteht, was ein Kind bewegt. Er hört dein Gebet. Warum versteht er es? Wie war das mit dieser Kommunikation? Weil Gott nämlich auf diese Erde gekommen ist als Mensch, nicht als Mensch irgendwo abgehoben in Palästen, sondern Weihnachten ganz unten, am Kreuz gestorben, weil er dann mit denen war, die auch ein zerbrochenes Herz hatten, weil er mit denen war, die ganz glücklich sind. Und weil er selber in seinem Herzen all diese Sehnsüchte gespürt hat. Diese Sehnsüchte, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt? Weil er erfahren hat, was es heißt, gedemütigt zu werden, gefoltert zu werden, zu sterben. Er hat die komplette Situation der Menschheit durchlebt, durchfeiert, durchlitten, durchkostet. Sein Grundschmerz, also das, was in der tiefen Seele dich trickt und tickert, ist auch ein Teil von dir. Seine Sehnsucht danach, dass Menschen von dem Bösen befreit werden. Dass Menschen einen Zugang zum Himmelreich, zu dem Reich Gottes bekommen. Dass sie befreit werden von dem ewigen Tod. Diese Sehnsucht, die du im Herzen hast, das ist auch seine Sehnsucht gewesen. Seine Sehnsucht, sein Grundschmerz, Heil und Erlösung, Gerechtigkeit und Frieden endlich auf diese Erde zu bringen. Und wie beten wir im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Das ist das Gebet, was uns Jesus gelehrt hat, weil es ihn betroffen hat. und weil es euch betrifft. Eure Sehnsucht, euer Grundschmerz ist auch sein Grundschmerz. Ich möchte uns lesen einen Abschnitt aus dem Römerbrief. Zum Römer 8, Vers 26. Und da schreibt der Apostel: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir bieten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selber tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, der hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ist das so bei dem Lesen aufgefallen? Was tut der Geist? Der Geist Gottes, der seufzt. So seufzt er, oh Gott, oh nee. Hier steht das von dem Geist Gottes. Der seufzt sozusagen wie dieser Zöllner am Rand des Tempels. Herr, erbarme dich. Wenn ihr diesen Abschnitt zu Hause nochmal im Kontext lest, vor allen Dingen die Verse, die davor sind, da seufzen nämlich noch ganz andere Dinge. Da ist es im Vers 22, die ganze Schöpfung, die seufzt und ängstigt sich. Können wir das hören, wie die Schöpfung seufzt und sich ängstigt? Die vielen Tiere, die aussterben? Die Artenvielfalt, die kaputt geht? Dieser Planet, der sich erwärmt? Man hört es doch förmlich, wie diese Schöpfung seufzt und klagt und auf die Erlösung vom Bösen wartet. Und dann liest ihr noch ein Stück weiter, eben auch in dem Römer, im Vers 23, da gibt es die nächste Gruppe, die auch seufzt. Und wer seufzt da noch? Da heißt es hier die Christenmenschen, die Söhne und Töchter Gottes, die seufzen, weil sie warten. Dringend warten auf die Erlösung von dem Bösen. Warum seufzen sie? Warum seufzt ihr? Weil das Reich Gottes noch nicht da ist. Weil wir die letzten Jahrzehnte so das Gefühl hatten, ja, der Friede ist da, Halleluja, ist doch ein schönes Leben. Und auf einmal ist wieder Krieg ganz nah. Schon wieder. Oder wie wir erleben, dass Menschen aufbrechen zum Glauben. Aber dann merken die Masse, interessiert das gar nicht. Dein Reich komme. Dein Reich, das beten wir im Vaterunser. Das ist das, worauf wir uns sehnen. Einige von euch waren ja gewesen im christlichen Zentrum in Zürich an der großen Konferenz. So, dein Reich soll kommen. Deine Herrschaft. Wir warten darauf. Wir warten auf die Erfüllung. Aber es geht auf und ab. Wir leben auch bei uns in Melanchthon, ja, dass Menschen durchdringen zur Gnade Gottes. Sie befreit werden von Lasten in ihrem Herzen. Dass sie neu unterwegs sind, mit dem Glauben und Schritte durch das Leben gehen, weil sie zum Glauben an Jesus gefunden haben. Aber dann auch dieses andere, dass noch viele sind, die ohne Hoffnung und Glaube leben. Also seufzen tut die Schöpfung. Seufzen tut ihr als Gemeinde oder als Einzelne. Und jetzt heißt es, und der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Warum tut er das? Weil er uns versteht. Weil er mit uns kommuniziert. weil er gemeinsam die Fragen, die wir haben, sozusagen wie ein Verstärker zu Gott bringt. Er versteht nämlich, was sein Kind, was seine Kinder bewegt. Und dann heißt es im Vers 26, desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir bieten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Zu Deutsch, der Heilige Geist, der übermittelt an Gott das, was wir nicht sagen können. Oder wo ich in einer Situation bin, wo ich sprachlos bin, wo ich für das Gebet noch nicht mal ein Wort finde, wo ich vielleicht gerade sagen kann, o Gott. Und er übersetzt das, dass es ankommt beim Vater im Himmel. Dieser Mensch mit dem O Gott meint, ich bin am Ende, ich brauche Kraft, ich brauche Freunde, ich brauche eine Sicht nach vorne, ich brauche das Ende des Tunnels. So übersetzt der Geist Gottes diese kurze Klage in das Himmelreich. Der Geist bringt es rüber, denn er versteht dein Herz. Du unterrichtest, du hast Schüler, die dich einfach nur nerven. Dann sag Gott diesen Namen. Du hast Menschen, um die dich einfach nur nerven, so diese Nervensägen. Nenn Gott diesen Namen. Und der Geist Gottes wird weiter übersetzen und weiter reden. Du bist am Ende. O Gott, sag ihm das. Und der Geist übersetzt. Und es wird Hilfe kommen. Du wirst es merken. Der Geist vertritt uns. Der Geist übersetzt es und bringt zu Gott, was wir beten. Und was tut der Geist? Wie macht er das denn? Also ganz praktisch, dass er dir Zeiten und Möglichkeiten gibt zum Gebet. Wir haben in unserer Kirchengemeinde den 24-7-Gebetsraum in der Eichendorfstraße 42 zwischen Altenheim und Friedhof, leicht zu finden. Da könnt ihr einfach sagen, ich gehe da mal hin und setze mich Gott aus und habe einen Raum zum Gebet. Wir haben im Weiterprogramm auch letztes Jahr so einige Leute ermutigt, so richtet euch daheim irgendwas ein, so ein kleines stilles Kämmerchen, wo ihr beten könnt. Und bei manchen ist das so eine Schrankecke oder eine Zimmerecke, wo sie sagen, da gehe ich und bete einfach. Vielleicht sage ich nur, oh Gott. Vielleicht nenne ich den Namen dieser Nervensäge oder der Schüler oder was immer. Ein Platz, wo ich bete, das ist der Geist, der so Möglichkeiten schenkt. Denn er vertritt uns und hilft uns, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen, aber er macht so Möglichkeiten. Was tut der Geist? Der sorgt dafür, dass du nicht alleine bist in deinem christlichen Glauben. Dass du miteinander beten kannst, dass er Gemeinschaft stiftet im Gebet. Wie heißt es in der Bibel so schön, wo zwei eins werden, worum sie bitten werden, das soll geschehen, ist ein Versprechen von Gott. Das heißt, wo sich zwei einig werden und sagen, wir beten für diese Person. Wir beten für dieses Anliegen und wir sind uns einig darüber, dann sagt der Geist Gottes, na, wenn ihr euch einig seid, dann bin ich es auch. Dann sind wir schon mal drei. Probiert es aus. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, letztes Mal wurde das schon angesagt, so bei uns in Melanchthon Gebetspartnerschaften einzugehen. Wo dir sozusagen, wenn du dich da einklickst, da gibt es einen Link, einfach mal das Handy jetzt aufmachen, in der Kirche darf man das heute mal tun, aufmachen und sich einklicken und den Namen eintragen. Und dann wird dir, das ist göttlicher Zufall, jemand zugelost, der die oder das dann mit dir betet. Das heißt, ihr werdet euch über die nächsten Wochen einfach über Telefon oder von Auge zu Auge einfach treffen und sagen, hier, für was betest du? dann kannst du sagen, ich bin gerade so glücklich, ich habe eine neue Stelle angetreten. Finde ich super. Und dann werdet ihr zu zweit einfach danken und jubelt und Saltos schlagen und sagen, wie toll. Oder ein anderer sagt, ich habe gerade ein Problem mit meiner Gesundheit oder irgendwas, treibt mich um. Und dann betet ihr gemeinsam dafür. Jetzt sagst du, mit jemandem Fremden beten? Nein, der ist nicht fremd. Denn der gehört zu Jesus Christus. Der gehört zu deiner Big Family. Der gehört zu dieser großen Familie Gottes. Der ist nicht fremd. Der hat den gleichen Geist. Der hat den gleichen Herrn. Der hat den gleichen Vater im Himmel. Ich möchte euch ermutigen, euch darauf einzulassen, mal so diese Gebetspartneraktion zu machen. Es geht nicht über Jahrzehnte, sondern über ein paar Wochen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, das weitermachen oder einfach auslaufen lassen. Aber probiert es einfach mal aus. In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo einer krank war. Der war gelähmt, das heißt, er konnte seine Beine und seine Arme nicht bewegen. Einer, der, ich sehe den immer so vor mich, irgendwo verzweifelt ist und sagt, nichts hilft mehr, vielleicht auch nicht mal Gott. Aber der hat vier Freunde. Und sie vier Freunde, die legen ihn auf ein großes Tuch und tragen ihn durch die Stadt und bringen ihn wohin? Zu Jesus. Sind so findig, dass sie sogar das Dach oben abdecken, weil die Halle, wo Jesus ist, so voll ist, noch voller als hier die Kirche, und lassen ihn an Seilen herunter zu den Füßen von Jesus. Und da heißt es, als Jesus ihren Glauben von diesen vier Leuten, von diesen vier Freunden sah, da sagt er und spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und hinterher sagt er, steh jetzt auf, nimm deine Matte, zisch ab nach Hause. Und er konnte gehen, seine Hände und Arme bewegen und seine Beine. Warum? Weil da vier waren, die für ihn geglaubt hatten. Weil da vier waren, die ihn getragen hatten. Vielleicht bist du krank. Vielleicht kennst du jemanden, der krank ist. Vielleicht fällt es dir schwer, dafür zu beten. Und wir haben in unserer Kirchengemeinde eben dafür auch ein Krankengebetsteam. Leute, die sagen, uns ist das ein Herzensanliegen, euch an das Herz von Jesus zu tragen, für euch zu beten. Könnt ihr auch sehen hier. Nette Leute, gell? Vertrauenswürdig. Und wir haben auch hier im Gottesdienst nachher im Anschluss die Möglichkeit, auch für Kranke zu beten. Einige dieses Teams sind dann hier. Und dann könnt ihr einfach hier bleiben nach dem Segen. Das wird auch nicht mehr gestreamt. Und einfach für euch beten lassen. Und dann feiern wir das heilige Abendmahl. Weil das Herz von Jesus sagt, ich will euch doch nicht allein lassen. Ich schenke euch den Geist Gottes. Aber ich schenke euch Elemente, wo ihr schmecken und fühlen könnt, ich bin wirklich für euch da. Und deshalb feiern wir dann hier in diesem Gottesdienst nachher dieses heilige Abendmahl. Das Abendmahl, wo dir Jesus zeigt, schau mal, ich verstehe dich. Ich weiß um dein Herz, vielleicht auch ganz ohne Worte. Ich bin da. In dieser kleinen Hostie und in diesem Schluck Wein oder Traubensaft. Ich verstehe dich. Denn mein Herz ist bei dir. Wir teilen den Grundschmerz. Wir sind miteinander unterwegs. Also Gott versteht dich. Einer hat es auch mal erklärt und gesagt, das ist meine Erfahrung, das ist der Beter von dem Psalm 139. Da heißt es nämlich, so schreibt er das da wirklich, du Gott, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von Ferne verstehst du meine Gedanken. Denn du bist die ganze Zeit um mich. Und zum Schluss sagt er nochmal, jetzt erforsche mich. Erforsche mein Herz und erkenne und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf einem ewigen Wege. Sieh mal, ob ich so ein Pharisäertyp bin oder der, der einfach von Herz zu Herz mit dir redet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vielleicht sind dem einen oder der anderen Fragen gekommen zu dem, was ich erzählt habe. Könnt ihr euch bei Slido gleich mit eintragen und dann wird Stefan mir nachher diese Fragen stellen und ich werde versuchen, sie in 60 Sekunden zu beantworten.
Wir haben eine Frage. Was ist, wenn mich jemand nervt und ich seufze bei Gott? Aber es passiert nichts oder es wird nur noch schlimmer.
Also das eine ist ja, dass ich wirklich vor Gott auch mein Herz ausschütte. Und wo ich das tue, werde ich merken, das erleichtert das natürlich ungemein. Manches Mal kann es auch wirklich sein, dann noch andere Schritte zu gehen, dass ich sage, gut, ich muss ein bisschen Abstand halten oder so, weil es mir einfach zu viel wird und auch nicht geht. Und manchmal gibt uns der Geist Gottes auch in unseren Geist so Lösungen, ja, was könnte ich denn noch selber aktiv auch dazu beitragen? Das sind auch Möglichkeiten. Aber dieses Beten und Klagen werde ich merken, dass mich das stärkt.
Danke. So, eine Frage, mal gucken, ob du das damit was anfangen kannst. Wie geht es dir, Holger, wirklich?
Mir geht es richtig gut, weil ich liebe es, Gottesdienste zu feiern, die hybrid sind, also wo welche hier sitzen und welche daheim sind. Das Einzige, was ich mir wünsche, dass ihr dafür sorgt, dass wenn jeder von euch in der Kirche das nächste Mal noch 3 Leute mitbringt, dann müssen wir am übernächsten Sonntag neue Stühle stellen. Das wäre natürlich klasse. Und auch weitergibt, auch das gibt draußen die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Und das geht immer 1 Stunde 15 Minuten, unsere Gottesdienste. Und danach kann man den Sonntag noch toll genießen, weil man den Genuss Gottes schon gebracht hat. So, das war eine Ablenkung, aber mir geht es gut.
Danke für die Antwort und das war's auch schon. Es gibt keine weiteren Fragen.
Das ist das beste Gefühl für einen Prediger, wenn es keine Fragen gibt. Dann sind nämlich alle beantwortet worden. Ja, schön. Vielen Dank euch.